Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist er ein Magier der Entzauberung. Die Süddeutsche Zeitung sieht in Michael Haneke sogar einen Zuchtmeister des Blicks. Und der Berliner Tagesspiegel empfindet die Filme des nun 80-Jährigen als heilsame Schocks. Unter dieser Überschrift schreibt Andreas Busche dem Jubilar, der zum Geburtstag mal wieder alle Interviews ablehnte, auf die Glückwunschkarte: Humanismus und Pessimismus schließen sich in Hanekes Kino nicht aus. Er besteht sogar darauf, dass sie einander bedingen. Philipp Stadelmeyers Sichtweise auf die düsteren Werke des in München geborenen Österreichers erklärt er in der SZ so: Die Wirklichkeit zerlegt er in Fragmente, aus denen sich kein Ganzes mehr zusammensetzen lässt. Und wenn im Zentrum seiner Filme die Gewalt steht, so geht es doch eher um deren Vermittlung und die Rolle des Betrachters. Andreas Kilb beschließt diesen Geburtstagsgruß in der FAZ so dankbar wie schwärmerisch. Vielleicht liegt darin das wahre Geheimnis von Hanekes Erfolg, dass er kein Prediger, sondern ein Zauberer ist. In der Tageszeitung Die Welt wird behauptet: Unsere Zeit ist so surreal wie vor 100 Jahren. Warum diese Kunstrichtung ihrer Meinung nach wieder up-to-date ist, erklärt uns die künstlerische Leiterin der im April startenden Biennale in Venedig, Cecilia Alemani, im Interview mit Markus Wöller. Es gibt eine Art Rückkehr zur Introspektion und zum Traumartigen. Aber heute ist es keine Flucht in den Bereich der Magie oder des Unbewussten, sondern eine Möglichkeit, die Welt zu lesen und zu verstehen. Das verstehe ich als Reaktion auf die weltweite Pandemie. Durch Corona hatte die erste Italienerin in dieser Position ein Jahr mehr Zeit für die Planung, was ein durchaus zwiespältiges Vergnügen war, denn Alemani bekennt, dass es die seltsamste Zeit meines Lebens war. Mein Ausgangspunkt war die Idee der Metamorphose, der Verwandlung von Körpern. Dann konnte ich nicht mehr reisen, nicht an anderen Orten forschen, kaum jemanden treffen. Ich habe also viel gelesen. Dadurch hat sich der Umfang der Ausstellung erweitert, zum Beispiel um Reflexionen über Technologie oder über die Natur. Aber dann hatte das Bonusjahr doch noch sein Gutes. Die größte Veränderung der Ausstellung aber sind die Geschichtskapseln. Dort zeige ich viele Museumsleihgaben, die man in der kurzen Zeit, die einem normalerweise zur Verfügung steht, nicht hätte anfordern können, so Alemani. Im Tagesspiegel hat Christiane Peitz den Krieg in der eigenen Sprache entdeckt. Ständig ertappt man sich derzeit bei kriegerischen Redewendungen, bedauert sie hier, um dann zu erklären, was sie damit genau meint. Wer kennt das nicht, dass eine Aufgabe in Angriff genommen werden soll, wir ein Thema nicht auf dem Schirm hatten, jenem Radarschirm, auf dem sonst der Feind ausgemacht wird und alle Kräfte mobilisiert werden müssen, um es noch rechtzeitig bis zur Deadline zu schaffen. Grabenkämpfe, verhärtete Fronten, das zu schnell verschossene Pulver, die Barrikaden, auf die es geht. Und obwohl Peitz vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine viele dieser Worte wieder aus dem aktiven Sprachgebrauch streichen möchte, betont sie andererseits: Wir protestieren nicht gegen den Krieg, wenn wir ihn sprachlich beschönigen. Im Gegenteil, zum Protest gehört die Gewalt und das Töten beim Namen zu nennen. Daher kommt dann die Tagesspiegel-Autorin zu folgendem Fazit: So bewirkt der Krieg beides, die Abrüstung und die Aufrüstung der Sprache. Zum einen die Sensibilisierung für die Kriegsspuren im eigenen Wortschatz und die verbale Aggressivität im Lärm der Welt. Zum anderen die notwendige Wiederkehr zutreffender martialischer Bezeichnungen für die Kriegsverbrechen, die in der Ukraine verübt werden, für Putins imperialistisches Machtstreben. Ein Paradox, das schwer auszuhalten ist.